Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute startet ein neues Format. Da darf ich den lieben Kambis Kohansal begrüßen dazu. Servus Kambis, danke, dass du dich aufgeopfert hast dazu, da die Nummer 1 zu sein. Und zwar werde ich mir jetzt Gäste, die ich schon mal auf meinem Podcast hatte, einladen. Und wir schauen uns an, was hat sich bei der Person eigentlich in dieser Zeitspanne verändert? Haben sich Denkweisen, Zugänge zu Themen verändert? Und ja, Kambis, du bekommst jetzt von mir die Frage, die du auch schon vor einem Jahr bekommen hast oder vor ein paar Monaten. Und zwar, Kambis, wenn man dich noch nicht kennt und du auf einer Netzwerkveranstaltung bist und auf einmal kommt die Frage auf, hey Kambis, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann antwortest du was? Hat sich da was verändert bei dir oder ist es noch immer die Antwort gleich geblieben?
Also, teils. Auf der einen Seite, ich telefoniere viel, ich schreibe viele E-Mails, ich bekomme viele Anfragen rein. Nur meine Rolle ist anders, weil damals war ich selbst quasi in der Praxis unternehmerisch aktiv mit meinen Startups. Jetzt bin ich der WKÖ Head of Startup Services, also der Head of Startup Services der Wirtschaftskammer Österreich. Bin damit quasi der Interessensvertreter der Startups in Österreich, innerhalb der Kammer und außerhalb der Kammer. Es ist genauso intensiv, es sind genauso 7-Tage-Wochen. Aber es macht Spaß, es ist was Neues, es geht mehr Richtung Policymaking. Und ja, also so, wenn man es zusammenfasst, kann man das genauso bezeichnen.
Mega, mega cool. Jetzt würde mich gleich interessieren, war das für dich eigentlich ein großer Schritt, dass du gesagt hast, ich meine, du bist noch immer bei Startups beteiligt und bist ja da noch sehr aktiv, aber war das für dich ein großer Step, dass du jetzt sagst, okay, ich setze mich jetzt wirklich für die Startups in Österreich ein, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr so aktiv im Unternehmen aufbauen oder vielleicht täusche ich mich da auch. War das eine große Entscheidung für dich oder und wie bist du damit umgegangen?
Also auf alle Fälle eine große Entscheidung, einer der größten.
Was haben deine Eltern gesagt?
Meine Eltern hat es gefreut, weil sie gesagt haben, Wirtschaftskammer Österreich, ja, mach, das kannten sie. Sehr gut. Wir haben eben beim letzten Talk darüber gesprochen, als ich mit meinem ersten Startup begonnen habe. Und das passt ganz gut zur Frage, weil damals habe ich eine sehr, sehr gravierende Entscheidung in meinem Berufsleben getroffen, nämlich, dass ich nicht Medizin weiter studiere, sondern zurückkomme und Wirtschaft beginne auf der WU Wien, und dann quasi unternehmerisch aktiv werde. Und so ähnlich von der Größenklasse, auf alle Fälle mindestens so groß, ist die Entscheidung, dass ich jetzt zur Wirtschaftskammer gegangen bin, Richtung Policymaking. Und meine Eltern, damals, wenn ich mich zurückerinnere, und wir haben kurz vor dem Talk noch darüber gesprochen, für die, was ist so Startup-Technologie, das ist nicht jetzt etwas, was für sie greifbar ist. Deshalb haben sie das Ganze sehr angezweifelt zu Beginn, weil sie nicht wussten, kann ich was draus machen und nicht. Und dann, als die ersten Erfolge eingekehrt sind, die ersten Medienberichte und so weiter, haben sie in der Folge gesagt, nee, das ist doch gut. Bei der Wirtschaftskammer aber natürlich, das kennen sie, das ist eine Institution, die halt jahrzehntelang schon quasi in Österreich etabliert ist, das ist was anderes. Die hat es natürlich gefreut. Ich für mich selbst habe mir Zeit genommen mit der Entscheidung. Es war auch ein sehr schwieriger Auswahlprozess auf alle Fälle, sehr competitive. Und warum habe ich mir Zeit gelassen? Ich habe mir das Ganze durchüberlegt, weil du hast natürlich Vor- und Nachteile. Das ist natürlich eine große Erwartungshaltung gegenüber dir. Du kannst vieles verlieren. Jeder möchte was von dir.
Aber viel verändern.
Ja, und da kommen wir natürlich zum positiven Ausblick. Nämlich, du kannst noch viel mehr dieses Ökosystem formen. Und für mich war das die nächste Stufe in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, Richtung Policymaking, noch mehr fürs Ökosystem tun, wenn, wo nicht in der quasi Wirtschaftskammer selbst. Weil das ist eine Institution, die quasi immer moderner wird, die immer mehr Leute aus der Praxis reinbringt. Und ich habe gedacht, davon war ich überzeugt, und das bin ich auch jetzt noch, dass ich da einen wirklichen Beitrag leisten kann. Und auf alle Fälle denke ich, wir gehen in die richtige Richtung, auch bei Startups.
Super, super. Da würde mich jetzt auch gleich interessieren, vielleicht kann das die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer nachfühlen. Man kommt in ein neues Unternehmen, in eine neue Institution hinein, ist dort frisch neu im Team. Und natürlich gibt es dort dann schon vielleicht festgefahrene Perspektiven, Konstrukte. Wie bist du da herangegangen, dass du dem ganzen frischen Wind einhauchst und wirklich auch dem ganzen Ökosystem auch vielleicht ein wenig mehr Luft zuführst, dass es sich noch besser entwickeln kann? Wie gehst du damit um? Muss man da viel an seiner Kommunikation arbeiten oder geht es da eher wirklich um fachspezifische Themen, wo du einfach als Fachexperte da einfach auch diesen Trust mitbringst? Wie war das und wie ist das jetzt noch?
Das ist eine facettenreiche Frage. Warum? Okay. Das eine ist natürlich, ich komme aus der Praxis, deswegen werde ich anders gesehen. Sie sehen mich als quasi jemanden, der Startups kennt, der sie versteht, der eine gewisse Erfahrung hat. Deswegen werde ich natürlich auch so wahrgenommen. Trotzdem, wenn ich jetzt herkommen würde, richtig cocky und arrogant und sage, ja, na, so geht das etc., ich glaube, das wäre der falsche Ansatz.
Ja.
Und das bezieht sich jetzt nicht nur hier in der neuen Rolle, sondern generell. Immer wenn ich den Leuten anderen das Gefühl gebe, ich weiß alles besser, meiner Meinung nach kann das auf Dauer nicht so funktionieren, weil was passiert ist, dass du abdriftest voneinander. Ja. Ich glaube, so wichtig ist, die Leute versuchen abzuholen, indem du sie mal dich einfach mit denen mal unterhältst, ihre Interessen verstehst, ihre Herangehensweisen.
Perspektiven auch.
Genau das ist es. Ja. Weil natürlich, wenn du 10, 20 Jahre irgendwo aktiv bist in einer Organisation, hast du einen anderen Zugang, eine andere Herangehensweise.
Ja.
So. Und das war mir bewusst. Deswegen nicht, ich komme her und so muss gemacht werden, sondern die Leute verstehen ihre Perspektive, sich hineinversetzen und dann versuchen, gemeinsam dran zu arbeiten.
Mhm.
Gleichzeitig, sie versuchen, frühzeitig abzuholen mit Initiativen. Manchmal gelingt es gut, manchmal leider nicht aufgrund der Prozesse. Aber wichtig ist, sie frühzeitig abzuholen, zu argumentieren, warum ist das sinnvoll und dann einfach zu sagen, wir probieren es einfach.
Ja.
Das ist natürlich auch nicht so einfach, weil wenn die Kammer etwas probiert, ist es ja so, dass gleichzeitig eine Angriffsfläche geboten wird.
Und Risiko-Shitstorm.
Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle. Aber die Sache ist die, wenn du dich verbessern möchtest als Organisation, musst du gewisse Sachen einfach ausprobieren. Und das ist genau, woran ich glaube, was ich auch versuche umzusetzen. Nämlich einfach gewisse neue Maßnahmen, Initiativen ausprobieren, zu testen und dann einfach basierend auf den Daten einfach zu zeigen, okay, ist dein Impact oder nicht? Wenn ja, machen wir weiter. Und wenn nicht, machen wir was anderes.
Ja, und dann kann man daran arbeiten und kann natürlich die Richtung wieder verändern, ne, am Ende.
Genau, das ist es. Aber man braucht diesen Mut. Man muss auch diese Art von Verantwortung übernehmen, sagen, wir probieren es einfach und die Leute versuchen abzuholen. Nicht arrogant sein, sondern frühzeitig abholen und idealerweise, wir haben quasi die Kammer, aber gleichzeitig vom, relativ früh, sagen wir so, die, auch die Externen, die aus der Praxis kommen, die Unternehmen auch mit einzubinden bei gewissen Initiativen.
Logisch.
Wenn wir das schaffen, dann hast du versucht, also was ich sehe halt, ist, dass dann die Leute einfach an einem Strang ziehen und dann funktioniert es.
Da würde mich jetzt auch gleich wahnsinnig interessieren, jetzt als deine Rolle für Interessensvertreter in Österreich für die Startups. Was ist da so wirklich bewusst geworden in den letzten Monaten? Woran fehlt es am meisten? Wo sagst du, boah, dafür will ich mich wirklich am meisten einsetzen? Da sind andere Länder uns wahnsinnig voraus. An was fehlt es in Österreich? Was ist dir aufgefallen?
Also,
oder gibt es da was überhaupt?
Also das eine ist mal, dass du natürlich die Personen brauchst in so einer Organisation, die Kompetenz haben, in dem Sinne, dass sie quasi das selbst durchlebt haben. Jetzt gibt es jemanden in der Wirtschaftskammer Österreich und ich bin sicher nicht der Einzige, aber jemand, der halt da einiges an Erfahrung rein mitbringt, wo es eine direkte Ansprechperson gibt. Das heißt, die Wirtschaftskammer hat eine neue Position geschaffen auf Österreich-Ebene, die es noch nicht gab, weil sie gewusst hat und gesehen hat, hey, es braucht jemanden. Das heißt, ein direkter Zugang für Startups, die Leute kommen auf ihn zu, sprechen mit ihm, geben ihre Bedürfnisse mit etc. Das ist mal der erste Schritt.
Okay.
Der Need wurde gesehen und das versuchen wir jetzt abzuarbeiten. Worauf will ich jetzt hinaus? Nämlich dieses Thema Kompetenz. Das heißt, woran es teilweise mangelt, beziehungsweise gemangelt hat in den letzten Jahren, ist Personen zu haben, Personen zu haben, die aus diesem Umfeld kommen.
Ja.
Und das ist jetzt nicht nur bei der Kammer so. Beim BMDW hast du zum Beispiel auch ein Startup-Komitee. Ja. Jetzt Lisa Fassel wurde quasi zu neuen Startup-Beauftragten gewählt. Leute aus der Praxis sind nicht die eigenen Organisationen. Ich merke, dass immer mehr öffentliche quasi Organisationen auch mehr Leute aus der Praxis reinbringen. Und das ist quasi das Erste, was erkannt wurde, nämlich die fehlende Kompetenz, die jetzt immer mehr zunimmt. Das Zweite ist, dass, und was ich oft bemerke, und das hat mit dem System bei uns hier zu tun, wir sind sehr föderalistisch, was Vorteile hat.
Ja,
gleichzeitig gibt es immer so regionale Politik
ja.
und jeder möchte quasi seinen Standort pushen, was ja auch in Ordnung ist. Das Thema ist aber, was ist, wenn dann zum Beispiel mehrere Standorte, mehrere Regionen das gleichzeitig, also parallel fahren mit derselben Initiative, mit derselben Maßnahme? Was passiert? Besser, man hätte doch das gebündelt.
Man bündelt das.
Gemeinsam vorauskommen. Das heißt, ich glaube, es braucht noch mehr Zusammenarbeit zwischen all diesen unterschiedlichen Stakeholdern. Beginnen auf der öffentlichen Seite, Corporates, Startups, Wissenschaft und so weiter, die sich einfach zusammentun, weil dann kann wirklich daraus Innovation entstehen.
Ja.
Wir haben heute, also heute, ich kann nicht sagen, was im Podcast heute ist, aber wir haben vor kurzem, sagen wir es so, eine neue Initiative gestartet, InnoUp, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast sagen kann, aber das Ziel ist genau dahingehend, diese Stakeholder zusammenzubringen, weil gemeinsam schafft man mehr Innovation.
Ja.
Das ist auch etwas, was sicher ein Manko ist.
Und in den nächsten Jahren auch euer Ziel ist oder
genau
euer
das Fokus ist. Genau das ist es. Das war ein Manko, ist noch ein Manko und das versuchen wir auch quasi dran zu arbeiten. Und sonst, auch vor kurzem wiederum, ist ein neues Startup-Policy-Paper rausgegangen mit fünf Kernpunkten.
Okay.
Was waren diese fünf Kernpunkte? Und da sind wir auch voll dahinter. Erstens, es braucht eine neue Rechtsform, daran arbeiten wir.
Okay.
Eine neue Rechtsform für Startups, idealerweise für alle Unternehmen, die schneller zu gründen ist, die weniger bürokratisch ist, weniger kostet etc. Anhand der Zahlen sehen wir es auch, je leichter der Gründungsprozess, desto mehr Gründer und Gründerinnen gibt es.
Ja, genau.
Ja. Das zweite ist leichtere Mitarbeiterbeteiligung. Mhm. In Österreich jemanden bei einer GmbH zu beteiligen, ist relativ schwierig.
Herausfordernd und man genau hat das. Die Leute natürlich dann auch nicht schnell wieder heraus und Meinungsverschiedenheiten.
Genau
und
das.
Sehr langwierig.
Dann versuchst du es zu umgehen mit einem WESO-Modell. Ich will gar nicht so ins Detail reingehen, aber ist relativ komplex. Warum? Ich möchte ja quasi mein Team, meine Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens teilhaben. Startups, KMUs etc.
Das ist der größte Ansporn, oder?
Genau, das ist es. Und deswegen brauchst du so etwas. Also leichtere Mitarbeiterbeteiligung und wo es halt wirklich Rechtsklarheit gibt.
Mhm. Okay.
Dann Nummer drei, auch ein ganz, ganz großes Thema, nämlich halt Richtung, wenn es um also Finanzierung geht.
Ja.
Weißt du? Wir brauchen einfach noch mehr Finanzierungsvolumen, noch mehr finanzielle Mittel, also was heißt das? Beispielsweise, woran wir arbeiten, ist ein Beteiligungsfreibetrag. Und ich möchte wieder nicht zu technisch werden, weil ich glaube, der Talk ist nicht dafür geeignet. Aber da geht es einfach darum, dass quasi wir schaffen, dass immer mehr Menschen in der Breite auch beginnen, direkt in Unternehmen zu investieren, in Startups und KMUs. Mhm. Wenn wir da die richtigen Mittel dafür schaffen, was passiert? Und das sehen wir in Ländern wie zum Beispiel UK, Deutschland etc., dann plötzlich wird viel mehr Kapital mobilisiert.
Ja. Das ist auch wieder mehr gegründet, ne?
Auch, natürlich, wenn, wo Geld ist, wird mehr gegründet und auch ziehen andere Gründer hin aus dem Ausland.
Ja.
Das brauchen wir auch. Das heißt, Mittel schaffen, die einfach Kapital mobilisieren, auf kleiner Ebene, auf großer Ebene. Wir brauchen große Finanzierungsvolumen. Und als letztes, dann bin ich dann schon fertig, alles, was Richtung Entrepreneurship Education geht.
Mhm. Wir brauchen eigenen Studiengang.
Eigenen Studiengang, aber setzen wir früh an. In der Schule, setzen wir früh an, im Kindergartenalter. Schauen wir, dass wir dort schon Kompetenzen aufbauen. Wir brauchen insgesamt mehr Gründer und Gründerinnen. Wir brauchen mehr Kompetenz in dem Bereich. Wir brauchen mehr Bewusstsein, wir brauchen mehr Role Models. Wenn wir das hinkriegen, an diesen Schrauben ziehen, dann werden wir in den nächsten Jahren das beste Startup-Ökosystem der Welt haben.
Dafür sagst einfach. Du hundertprozentig.
Das weiß ich nicht, aber ich versuche
es. Mit der Energie, du das jetzt erzählt hast, also da bist du dahinter und man merkt einfach, dass das voll deine Leidenschaft ist. Und ich muss sagen, wie du das jetzt angesprochen hast mit diesen verschiedenen Standorten und auf Länderebene, mir ist das letztens aufgefallen. Ich habe letztens natürlich alle getestet und alles bei den lieben Lukas Greins besucht in Linz und ich war überwältigt von der Tabakfabrik in Linz. Da ist ein Startup in Pixel heißt das, glaube ich, dort nebeneinander gewesen und ich hätte mir nicht gedacht, dass so viele Startups allein in Linz, in dieser großen Tabakfabrik existieren und was da für ein Ökosystem geschaffen wurde. Ja, das war für mich gigantisch zu sehen und spannend mit anzusehen. Ja. Ja,
Lukas Kreins ist auch ein guter alter Bekannter.
Ja, voll. Ja,
schon einige. Schöne Grüße, Lukas.
Na, mega spannend und finde ich mega schön. Jetzt würde ich gerne auch überschwenken auf die Thematik, was du bei jungen Gründern jetzt, du führst viele Gespräche, viele Mails bekommst du täglich. Was fällt dir da auf? Wofür haben da die meisten Angst? Mhm. Existiert Angst? Mhm. Und was rätst du ihnen, wenn es jetzt um die Thematik Angst geht? Und hattest du damals Angst, überhaupt zu gründen?
Also um ehrlich zu sein, habe ich immer Angst, selbst jetzt.
Ja.
Nur sie hat abgenommen. Das heißt, ich aufgrund der Erfahrungen kann ich gewisse Dinge besser einschätzen. Nicht alles, aber gewisse Dinge. Und die Angst ist immer etwas, was sich mit begleitet. Und das gepaart ins mit Skepsis führt oft dann zu Paranoia.
Ja.
Und da ist halt so, das ist auch in Ordnung, weil wenn du ein Gewissen hast und ein Bewusstsein hast, was alles schieflaufen kann, natürlich kannst du dir Angst machen. Mhm. Nur das sollte nicht davon abhalten, gewisse Dinge auszuprobieren, den Mut zu fassen und sagen, okay, ich gründe jetzt mein eigenes Ding. Und das ist etwas, was völlig in Ordnung ist. Und ich glaube, was wichtig ist, auch offen darüber zu reden, sich auszutauschen und direkt das angehen und nicht versuchen, irgendwie zu verbergen, ja, etc., sondern das schwillt sonst an und irgendwann bricht es aus.
Ja.
Deswegen, ich glaube, von Beginn an wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Kann mit mir sein, kann mit Gründungspartner sein, kann mit anderen sein, weil das gehört dazu.
Mhm.
Okay? Und ich glaube, das spricht auch, dass man ein Gewissen hat, weil wenn du sagst, ja, ist alles wohl, ich habe auch keine Angst, etc., dann, weißt du, dann...
Ja, vor allem, ich glaube auch, Angst schützt auch einen, oder? Mhm. Also lässt, ich glaube, eine gesunde Paranoia lässt einen auch immer, also ich weiß nicht, ich habe das bei mir, Wenn ich Selbstzweifel habe oder an Entscheidungen von mir Angst habe, die zu treffen, dann reflektiere ich das auch nochmal und denke nochmal wirklich, schreibe mir das nieder und schaue mir das nochmal objektiv an und dann entscheide ich. Ja? Also so eine gewisse Angst, ich mag das hin und da und ich schiebe oft Paranoia, ja. Aber Angst ist, glaube ich, essentiell und sehr, sehr wichtig, gerade wenn man und ist auch berechtigt, ja, weil man geht, wenn man ein Unternehmen gründet mit Investoren und allem drumherum, man geht ja schon ein Risiko ein, ja, wenn es da auch um Kapital geht. Das ist, glaube ich, für viele junge Leute schon auch meistens sehr herausfordernd. Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil wenn man es positiv betrachtet, zu was kann das führen, dass du einfach mehr selbst reflektierst und eine gewisse Entscheidung hinterfragst, was völlig in Ordnung ist. Nur wichtig ist, dass du halt nicht dann immer einen Stillstand hast.
Dich blockierst.
Genau, dass du nicht weitergehst. Ja. Und das ist etwas, was ich halt bei den Gesprächen dann auch rate. Ja. Und es gibt unterschiedliche Gründer und Gründerinnen. Manche sind viel aggressiver, manche weniger. Und das ist auch gut, das kann man auch gegenseitig ergänzen in einem halt ein Team. Mhm. Aber am Ende, es sollte nicht quasi zum Stillstand führen, sondern du musst einfach gewisse Schritte ausüben, sonst kommst du nicht zum Ziel.
Jetzt wird mich noch interessieren, was war bis dato deine größte Herausforderung? War das jetzt eventuell Corona? War das irgendwelche Unternehmensbeteiligungen oder sind es tagtäglich Herausforderungen, die dich triggern? Was war da die größte Herausforderung in deinem Leben bis dato?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil du hast so viele Herausforderungen. Wenn du unternehmerisch aktiv bist und jetzt quasi bei meiner neuen Position. Übrigens, was ich noch erwähnen wollte vorhin, ich habe mir wirklich monatelang Zeit genommen und das versucht durchzudenken, möchte ich es machen, wenn ja, in welcher Form, aber dann hat mich quasi die Kamera dann überzeugt, das zu machen. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil das war nicht so eine einfache Entscheidung.
War das die größte, also war das eine der größten Entscheidungen oder wo du dir am meisten Zeit genommen hast für eine Entscheidung?
Auf alle Fälle, der Bewerbungsprozess hat auch länger gedauert, war nicht so einfach, aber ich habe mir viel Zeit genommen, auch gesprochen mit verschiedensten Personen, weil ich wollte einfach die Vor- und Nachteile abwägen, aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Sehr froh. Aber wegen jetzt zur ursprünglichen Frage, zu deiner Frage vorhin. Ist sehr schwierig zu sagen, was ist die größte Herausforderung. Ich glaube, eine Herausforderung, die ich immer habe, konstant habe, ist, dass du die Leute, die in der Umgebung sind, die quasi mit dir tagtäglich zusammenleben, zusammenarbeiten, dass du es schaffst, dass sie auch quasi in deiner Gegenwart glücklich sind. Das ist ein Thema, das mich sehr, sehr, sehr beschäftigt, weil ich möchte natürlich, dass die Leute in meiner Umgebung auch glücklich sind. Egal, ob das aus privater Seite ist oder beruflichen Seite. Das ist aber nicht immer möglich, weil du hast immer Themen, du hast immer Stress, du hast immer Druck.
Verschiedene Interessen.
Genau, das ist es. Ja, ja. Wie schaffst du das, miteinander zu jonglieren? Und ich bin nicht jemand, der sagt, ja, ist doch wurscht, ich muss mich auf mich konzentrieren. Das überhaupt. Also ja, das ist wichtig, aber ich bin trotzdem jemand, der quasi darauf schaut, wen geht es den Leuten in meiner Umgebung? Und manchmal schaffe ich es und manchmal nicht. Und das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung, die ich habe. Wie schafft man das zu balancieren? Und es funktioniert ganz gut, aber nicht immer. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass man das sich eingesteht, einsieht und ja, dass quasi, dass da auch nicht zu einem Stillstand kommt, sondern dass man weitermacht.
Mega spannend. Jetzt Kambis, würde mich auch noch bei dir interessieren, würdest du sagen, dass bis zu einer Quelle, dass Corona die Unternehmensgründungen befeuert hat, dass mehr Leute Zeit hatten zu reflektieren, vielleicht draufgekommen sind, hey, ich will mich da jetzt drüber trauen, ich gründe jetzt einfach was, mein aktueller Job macht mir keinen Spaß, ich gehe jetzt eventuell meiner Leidenschaft nach. Und was glaubst du, bringen solche gesellschaftlichen Herausforderungen gerade in die Startup-Kultur hinein? Ist das fundamental? Ist das manchmal sogar wichtig, dass einfach große Herausforderungen zum Umdenken bewegen?
Also nicht nur, dass ich denke, sondern die Zahlen zeigen es uns. Okay. Dass quasi aufgrund von Corona es so viele Gründungen gab wie noch nie.
Kann man alles auf der WKO-Seite
nachlesen? Kann man sehen, da gibt es jedes Jahr Gründungszahlen, die das Gewerbe Eigenwerbung machen. Gründungszahlen, die das quasi darlegen. Und nicht nur auf der WKO-Seite, sondern es gibt auch einen Austrian Startup Monitor.
Okay.
2020, auch vor kurzem entschieden. Tage sage ich nicht. der zeigt auch, dass es so viele Startups, die es noch nie gibt, aber natürlich insgesamt jetzt noch an einem verhaltenen Niveau mit 2600 Startups oder knapp über 2600 Startups in Österreich. Aber die Zahlen steigen und es ist historisch gesehen, egal welche Krise man sich anschaut, also Wirtschaftskrise und die Corona-Krise ist dann auch in eine Wirtschaftskrise gemündet, oder? Ja. Egal welche Krise man sich anschaut, man hat immer vermehrt dann Gründungen gesehen. Finanzkrise 2008, 2007 etc., Dotcom-Blase, genau dasselbe. Das heißt, immer wenn Krisen entstehen, kommt es zu einem Umdenken. Warum? Weil ich habe meinen Job verloren beispielsweise oder ich möchte es nicht mehr machen etc. Und dann beginnen Gründungen. Und das zeigen uns auch die aktuellen Zahlen, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern. Mhm. Und auch Corona, und das wird man in den kommenden Monaten sehen, wird viele neue Innovationen erzeugen, hat sie teilweise schon, okay. Viele neue Ideen, viele neue Ansätze. Und das ist wiederum auch positiv zu sehen, weil wir davon alle profitieren werden.
Mhm. Abschließende Frage an dich. Bist du stolz auf dich, wo du jetzt gerade stehst?
Insgesamt bin ich zufrieden, ganz zufrieden. Insgesamt bin ich ganz stolz. Aber ich glaube, das passt zu meinem Wesen, einfach zu sagen, okay, ich möchte weitermachen, ich möchte mehr Ziele erreichen. Mhm. Wichtig ist nur, dass man nicht immer wie ein Hamsterrad quasi dem nachläuft und dann nie zufrieden ist. Und dieses Gefühl kenne ich, dass ich einfach nicht mit mir zufrieden genug bin, egal was ich erreiche. Aber es ist besser geworden in den letzten Jahren und insgesamt bin ich glücklich mit dem, was ich habe, aber ich möchte natürlich immer einen Schritt weitergehen und die Ziele, die ich habe, einfach umsetzen.
Wie hast du daran gearbeitet, dass du für die Dinge dankbar bist, die du eh schon in deinem Leben hast, aber trotzdem noch immer diese Balance hältst, noch immer hungrig zu bleiben? Mhm. Wie machst du das? Mhm. Meditation oder führst du irgendwie ein Notizbuch, wo du dir das aufschreibst? Wie machst du das?
Eines der einfachsten Mittel ist einfach darüber nachzudenken und Selbstreflexion zu betreiben. Mhm. Kannst natürlich auch irgendwo hinschreiben oder voll vom Spiegel sagen, ich denke einfach nur darüber nach. Ich versuche selbst zu reflektieren, versuche mir anzuschauen, was läuft gut, was läuft nicht gut und es miteinander zu vergleichen. Das ist das Erste, was mir sehr, sehr hilft. Mhm. Das Zweite ist aber einfach, sein Wissen zu erweitern, sich hineinzulesen, in Büchern, in Studien, sich anzuschauen, wie es ist in anderen Ländern, mit anderen zu sprechen. Das heißt, je mehr ich Wissen aufbaue und Verständnis, was bei den anderen passiert, desto stärker der Anhaltspunkt für mich, um zu sagen, hey, eigentlich läuft es mir doch gut.
Eigentlich eh alles
gut. Ich glaube, das ist wichtig. Also Wissen aneignen über Gespräche, über Bücher, über Blogbeiträge, egal was, weil das führt dazu, dass du die Dinge auch meiner Meinung nach mehr wertschätzt. Mhm.
Ich glaube, das waren super abschließende, schöne Worte. Kamvis, danke für deine Zeit.
Danke dir.
Mega, mega spannendes Gespräch. Es hat sich viel bei dir getan. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Abend.
Danke, dir ebenso und euch ebenso.